Talk, dem Podcast der Bass to Bass. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit der Episode 3 unserer Staffel 2 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unsere heutigen Gäste sind Andreas Hager von der Pepper Motion, ehemals Etrofit, und Frank Schneider vom Verband der TÜV.
Mit beiden Gästen sprechen wir heute über das Thema E-Boost, also Klimaschutz durch Retrofitting oder mehr als nur umrüsten. Wir freuen uns auf dieses Gespräch.
Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft geworden. Die Mobilität steckt mitten im Wandel und die Antriebsart steht dabei im Fokus, denn der Bus muss ja weiterhin rollen. Eine Neuanschaffung von Elektrobussen ist immer eine immense Investition für Verkehrsunternehmen, da es hier eben nicht nur um den Kauf von Fahrzeugen geht. Hier ist eine echte Alternative die Umrüstung des vorhandenen Fuhrparks auf Elektromobilität. Dabei geht es nicht nur um einen schlichten Austausch der Antriebsart, sondern um ein Retrofitting, um eine Modernisierung bzw. auch Aktionierung bestehender Betriebsmittel. Wie das geht, darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Experten und wollen einen intensiven Einblick in das Gesamtpaket Umrüstung unter den Aspekten schnelleres Erreichen der Klimaziele, die technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen sowie natürlich die Kosten und deren Einsparungspotenzial gewinnen.
In diesem Sinne geht's los. Wir freuen uns auf unsere Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Hager. Hallo, Herr Schneider. Schön, dass wir heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen können. Und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, würde ich sagen, gebe ich Ihnen gerne das Wort. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor. Wer möchte starten? Vielleicht Herr Hager?
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Kube-Erkens, auch für die Einführung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, schon ganz, ganz lange, dass wir jetzt heute hier führen dürfen. Mein Name ist Andreas Hager. Ich bin Geschäftsführer und CEO der Pepper Motion GmbH, ehemals Etrofit GmbH, wobei wir haben nichts von unserem Gedanken Etrofit verloren. Wir zeichnen nur mittlerweile ein größeres Bild und das werde ich in den nächsten Minuten ja auch ein bisschen vorstellen können.
Ja, schönen guten Tag auch. Herzlichen Dank für die Einladung und auch ich freue mich auf das Gespräch. Mein Name ist Frank Schneider. Ich blicke zurück auf 25 Jahre TÜV-Erfahrung und davon 10 Jahre beim TÜV-Verband hier in Berlin und beschäftige mich hier als Referent im Bereich der Fahrzeugtechnik. Mein Schwerpunkt sind das Thema Vorschriftentwicklung, Homologation. Das sind im Wesentlichen meine Themen.
Super, dann nochmal herzlich willkommen, Herr Schneider, Andreas Hager. Wir freuen uns auf dieses Gespräch und auf diesen Podcast heute und steigen gleich direkt ein mit der ersten Frage, die ich gerne an Sie stellen möchte, Herr Hager. Umrüstung auf Elektroantriebe. Und das, wenn ich richtig informiert bin, ja auch schon in einem relativ frühen Zeitpunkt. Da haben andere sich noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt. Wie kam es zu der Idee? Was ist so ein bisschen die Historie hinter Etrofit bzw. jetzt Pepper Motion?
Also die Umrüstung von Fahrzeugen per se ist nicht neu. Die gibt es schon länger, meistens in Einzelstückzahlen. Aber wir haben uns vor allen Dingen damit beschäftigt, wie wir die Dekarbonisierung im Verkehrssektor schaffen, speziell im Nutzfahrzeugbereich. Und hier sehen wir, dass es einen sehr, sehr großen Bestand an Fahrzeugen gibt und noch extrem viel Fahrzeuge immer noch produziert werden. Also wer heute glaubt, es laufen schon nur noch Elektrobusse vom Band, der täuscht sich. Wir haben immer noch 90% der Busse, die vom Band laufen, auf Dieselantriebstechnologie. Das heißt, uns war klar, wenn wir hier eine Lösung bieten wollen, dann müssen wir einen Umrüstkit schaffen, der in OEM-Serienqualität verfügbar ist, der für hohe Stückzahlen und große Flottenbetreiber auch geeignet ist, da die Anforderungen von Flottenbetreibern, gerade im ÖPNV-Bereich wie einer BVG in Berlin zum Beispiel, sehr hoch und auch zu Recht sehr hoch sind. Und da bedarf es eine auf OEM-Niveau verfügbare Serienlösung. Und damit haben wir uns beschäftigt und mittlerweile auch erfolgreich am Markt platziert.
Toll, danke für diese Einblicke, Herr Hager.
Ja, dann würde ich mal, Herrn Schneider, Sie als Vertreter des TÜVs sind ja quasi ein wahrer Technikexperte. Da würde uns mal interessieren, wie Sie im Grunde genommen auf, wenn doch nicht so eine Innovation, es gibt ja schon eine Weile die Umrüstung, aber wie ist der TÜV quasi darauf gestoßen, Busantriebe auf Elektromobilität umzurüsten?
Also wir begleiten das Thema ja von der genehmigungsrechtlichen Seite und das Thema Umrüstung führt ja immer dazu, dass normalerweise die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt und wir dann als Prüforganisation dann über eine entsprechende Umrüstungsabnahme dann feststellen dürfen müssen, dass die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges doch wieder gegeben ist, dass die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden kann. Und insofern, das ist ein Tagesgeschäft des TÜVs oder der Prüforganisationen. Und wir haben das Thema Umrüstung auf alternative Antriebe schon seit gut 10 Jahren im Fokus. Wir haben seit 2012 ein Schaufensterprojekt betreut hier in Berlin, wo es um die Elektromobilität ging. Und in dieser Phase kamen dann auch ganz viele Privatanbieter zu den TÜV-Organisationen, die ihren Privat-Pkw umrüsten wollten von Verbrenner auf Elektroantrieb. Und das war für uns so ein bisschen die Geburtsstunde, dass wir einheitliche Leitlinien schaffen müssen. Was müssen denn diese Fahrzeuge denn bei der Umrüstung erfüllen? Und wir haben dann erstmalig in 2012 ein VDTÜV-Merkblatt entwickelt, was diese Leitlinien beschreibt, die ein Umrüster, die ein Hersteller, aber auch dann nachher die Prüfer deutschlandweit einheitlich als Leitlinie haben, um solche Umrüstungen begutachten zu können. Das war so unser Einstieg zum Thema Umrüstung und auf alternative Antriebe.
Umrüstung, klar, im Moment, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Herr Hagers, liegt auf der Hand, ne? Immer noch laufen Dieselfahrzeuge vom Band. Es gibt langfristige Verträge, die dafür sorgen werden, dass wir noch, uns noch lange mit Dieselfahrzeugen beschäftigen werden. Daher meine Frage, das Thema Umrüstung ist jetzt, liegt völlig auf der Hand, absolut wichtig, um eben nicht nur in vielen Jahren Klimaziele zu erreichen, sondern schon jetzt Beiträge zu leisten. Also ist Umrüstung, ist das ein temporäres Thema oder wird uns Umrüstung auch noch in den nächsten Jahren begleiten und wie wichtig ist, wie schätzen Sie die Bedeutung ein? Und vielleicht kann einer von Ihnen beiden auch einen kleinen Überblick mal geben oder einen kleinen Einblick, wie das international so aussieht, das Thema Umrüstung. Gerne, wer möchte starten? Herr Hager?
Ich starte gerne, ja, vielen Dank. Also die Umrüstung ist keine Übergangsphase aus unserer Sicht. Sie ist natürlich temporär. Irgendwann sind auch alle Fahrzeuge umgerüstet, woran wir uns gerne beteiligen. Aber diesen Zeitraum, den beziffern wir von mindestens 10 Jahren, eher 15 bis 20 Jahren. Wir sprechen also nicht hier jetzt von, jetzt machen wir mal 2 Jahre ein bisschen Umrüstung und dann haben wir genug Neufahrzeuge auf dem Markt. Das ist nicht der Fall. Das klingt oftmals so, wenn man sagt, naja, dann machen wir jetzt mal ein paar Fahrzeuge. Also es ist keine Übergangsphase. Es ist ein langfristiges Geschäftsmodell, auch international. Wir sind ja international tätig als Pepper Motion und es werden Riesenflotten außerhalb Europas auch angefragt, speziell umgerüstet. Es gibt also erst einmal Fahrzeugtypen, die sehr teure Aufbauten haben. Da möchte man die Aufbauten nicht verlieren. Da spricht man über Umrüstung. Gleichzeitig ist es einfach schlichtweg die Verfügbarkeit der Neufahrzeuge beziehungsweise Nichtverfügbarkeit der Neufahrzeuge, die hier zu Umrüstlösungen eben treibt. Und aus unserer Sicht ist die Umrüstung ein fester Bestandteil des Mobilitätswandels hin zu Zero Emission und zur Erfüllung des Green Deals in Europa. Das heißt, ohne Umrüstung, weil ganz am Anfang im Intro war bei Ihnen zur schnelleren Erreichung, ich würde das Schnellere streichen und wir sagen zur Erreichung der Klimaziele, ich glaube, dass wir es ohne Umrüstung überhaupt nicht schaffen werden. Wenn wir uns heute mal gucken, wie lang so ein Fahrzeug läuft, dann sehen wir, dass ein Bus, der vom Band läuft, schon heute eine Nutzungsdauer von 30 Jahren hat. Zugegeben, nicht in Deutschland alleine, er fährt die in unterschiedlichen Märkten, aber der Korpus, der Body, wird heute bereits 30 Jahre genutzt. Das heißt, nur dass wir uns die Jahreszahlen nochmal vor Augen führen, ein Fahrzeug, das heute produziert wird, 2021, wäre damit im Jahr 2051 im Betrieb. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das wird niemand mehr akzeptieren. Ich sage Ihnen, das wird schon 2040 niemand mehr akzeptieren. Das heißt, was machen wir mit diesen Fahrzeugen? Umrüstung ist die einzig sinnvolle Verwendung. Und wir sehen auch, dass es bei den großen Flottenbetreibern ein Umdenken gibt. Die merken also, dass sie ihre Fahrzeuge gar nicht nach 8 oder 10 Jahren verkaufen müssen, weil der Dieselmotor vielleicht an sein Lebensende gelangt, sondern mit der Umrüstung können die diesen Korpus länger fahren, können dadurch Kosten schonen und ihrer Nachhaltigkeit auch besser Rechnung tragen. Insofern ist das Umrüstgeschäft jetzt erst am Anfang und es wird aus unserer Sicht ein sehr großes und wichtiges Geschäft werden.
Und damit reden wir vor allem gerade über Europa, ne? Ganz zu schweigen von vielen Teilen der Welt, wo auch der Bus-Fernreiseverkehr auch noch eine ganz andere Rolle spielt, ne? Und weiß nicht, international, kann einer von Ihnen sagen, wie Sie da das Marktvolumen oder die Tendenz im Umrüstungsbereich einschätzen? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, kann ich schon was dazu sagen. Also es werden in Nordafrika zum Beispiel große Flotten ausgeschrieben zur Umrüstung von Bussen. Es werden in Südamerika große Flotten ausgeschrieben. Es hat sich in den USA jetzt die Welt wirklich um 180 Grad gedreht. Klimaschutz war ja quasi unter Donald Trump nicht vorhanden. Wird jetzt unter Joe Biden sehr stark eingeführt. Minus 55% der Emissionen bis 2030. Wenn man sich das in Fahrzeugen ausrechnet, ist das eine irre Zahl, die da rauskommt. Und allein der Schulbusverkehr zum Beispiel in den USA, wo insgesamt über eine 500.000 Fahrzeuge fahren, soll bis 2030 um mindestens 25% emissionsfrei fahren. Also Umrüstung ist überall jetzt mittlerweile angekommen. Es fehlt hier und da noch nach guten Lösungen. Wir arbeiten natürlich dran, dass wir das überall hinkriegen. Aber die Umrüstung ist jetzt überall angekommen und aus meiner Sicht auch salonfähig geworden.
Herr Schneider, wollen Sie noch irgendwas ergänzen?
Ja, schaut man mal nach Europa, haben wir erst vor kurzem den sogenannten Green Deal erleben können. Und auch in den letzten Wochen die verabschiedeten Programme zu Fit for 55 bilden ja hier auch für Europa eine wirklich strenge Leitlinie, was das Thema Senkung der CO2-Emissionen anbelangt. Also ich denke, Europa hat nicht nur den Schuss gehört, sondern auch die entsprechenden Programme aufgelegt. Und wenn man sich das Thema Umrüstung anschaut, so ist also auch aus unserer Sicht des TÜV-Verbandes das Thema Umrüstung ein ganz zentrales und wichtiges Thema. Wir denken, dass es nicht reicht, allein über Neufahrzeuge die Emissionszahlen zu reduzieren. Die Bestandsfahrzeuge sind doch immens. Und hier ist die Umrüstung das probate Mittel, um hier den wichtigen Beitrag zu leisten, um Emissionsziele und Emissionssenkungen in allen Bereichen. Das geht jetzt hier nicht nur um CO2. Ich denke, das komplette Programm ist hier im Fokus, hier entsprechend eine Reduktion dazu beizutragen. Und ich glaube auch, die Unternehmer, die sind, also nicht jeder ist in der Lage, sich morgen ein Neufahrzeug anzuschaffen. Die Umrüstung wird hier, auch was das Thema Finanzen anbelangt, denke ich, ein probates Mittel werden, um hier moderne Fahrzeuge in den Verkehr zu bringen. Und wenn man sich nochmal die KBA-Statistik anschaut, das Durchschnittsalter der Fahrzeuge, und ich kann jetzt hier leider nur, also die KBA-Statistik schaut jetzt hier nur mal auf die Erstverwertung, dann liegen wir, und das ist auch immer Tendenz steigend, das sehen wir in unseren Nutzfahrzeug- und Busreporten, jedes Jahr steigt eigentlich die Nutzungsdauer, oder die liegen wir momentan bei den Nutzfahrzeugen bei durchschnittlich 8 Jahre. Das sind doch dann schon Zeiten, wo mal nicht eben Neufahrzeuge angeschafft werden. Und insofern ist Umrüstung das probate Mittel, was wir auch hier mit begleiten wollen.
Also wir halten fest, Umrüstung ist ein attraktiver Markt für die nächsten Jahrzehnte und gibt auch Sicherheit für Betreiber, die, sagen wir mal, wollen oder auch müssen, ne, die ihre Flotten quasi in den nächsten Jahren auf alternative Antriebe umrüsten müssen. Also ein gutes Tool, wenn Elektroflotten noch nicht verfügbar sind. Vielen Dank für diese beiden Einblicke.
Ja, also um natürlich dann tiefer in das Thema einsteigen zu wollen, müssen wir natürlich auch zu Beginn mal die Voraussetzungen gern kennenlernen. Und Herr Hager, da auch mal eine Frage an Sie. In Deutschland gibt es nun eine Vielzahl von Regularien und Förderungen, somit sicherlich dann auch für die Umrüstung auf Elektroantriebe. Was gibt es dort gerade für Richtlinien und Förderungen und wie hilfreich und wichtig sind denn eben so eine Kriterienkataloge für Ihre Tätigkeit?
Vielen Dank, Herr Strauch. Vor circa 2 Wochen wurde die neue Förderrichtlinie für LKWs veröffentlicht und der erste Aufruf ist eben dort auch gestartet. Hier wird jetzt die Umrüstung genauso wie das Neufahrzeug gefördert. Das ist neu, das war in alten Programmen nicht so oder zumindest nicht explizit so. Man hat es nur in Ausnahmefällen gemacht. Das gleiche Programm erwarten wir für den Bus. Das soll in Kürze kommen, vielleicht diese Woche oder nächste Woche, aber es ist kurz davor. Und damit hat aus unserer Sicht das Bundesverkehrsministerium einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein erreicht, der zur Dekarbonisierung im ÖPNV und im Transportwesen führen wird. Dazu hat auch das BMVI eine Taskforce ins Leben gerufen, die einen Kriterienkatalog erarbeitet hat. Da waren alle Branchenteilnehmer mit dabei, der ist entstanden. Der Herr Schneider vom VDTÜV war ja auch mit dabei bei dieser Taskforce. Und für uns von Pepper Motion ist wichtig, dass wir hier OEM-Serienqualitätsanforderungen für Umrüstkits haben. Und diese spiegeln sich aus unserer Sicht auch im Kriterienkatalog wider. Das heißt, es ist auch klar, wenn Umrüstung das Mittel der Wahl sein soll, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Fahrzeuge ein entsprechendes Qualitätsniveau haben, dass sie eben auch sicher und zuverlässig und robust die nächsten 10 Jahre wieder betrieben werden können.
Es ist ja so, dass sicherlich auch nicht jeder, also auch eine Umrüstung ist mit Kosten verbunden. Gibt es denn da Förderungen seitens des Staates? Was können Sie da uns mal kurz nochmal aufzeigen?
Ähnlich wie bei Neufahrzeugen, ja, der Fall.
Darf ich gerne aufzeigen? Also die Förderung ist bis zu 80% des sogenannten Innovationsanteils. Der Innovationsanteil ist beim Neufahrzeug sehr einfach errechnet. Das ist ein neuer Elektrobus minus einem neuen Dieselbus. Da kommt ein Differenzbetrag raus, das ist der sogenannte Innovationsanteil. Bei der Umrüstung ist der Innovationsanteil ja die Umrüstung, weil wir ja mit dem Kit kein Fahrzeug haben. Insofern wird das auch mit 80% bezuschusst und damit kriegt man ein emissionsfreies Fahrzeug geschenkt, will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich zu einem sehr, sehr kleinen Preis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Anreiz aus unserer Sicht, der von der Politik hier geschaffen wurde. Und an alle da draußen, die das hören, carpe diem, ja, also nutzet den Tag und die Zeit und die Förderprogramme. Jetzt sind sie da, die sind ordentlich bestückt mit vielen Milliarden. Und es ist sinnvoller, das Geld hierfür jetzt auszugeben, als für Strafzahlungen später.
Gibt es denn eigentlich auch, weil es reicht ja nicht nur aus, den Antrieb auszuwechseln, gibt es denn eigentlich auch eine Förderung für die Ladeinfrastruktur? Gibt es da auch schon Perspektiven für die Busunternehmer?
Auch diese gibt es, ja. Ladeinfrastruktur wird, ich glaube, auch bis zu 80% sogar gefördert, wenn Erhebungen gemacht werden und Konzepte ausgearbeitet werden. Die Konzepte werden mit bis zu 50% gefördert. Also man sieht hier wirklich, der Gesetzgeber greift tief in die Schatulle, um hier Bewegung reinzukriegen. Und das Ganze ist von der EU-Kommission ja auch abgesegnet. Deswegen ist davon auszugehen, dass auch andere Länder in Kürze ähnliche Programme aufrufen werden.
Ich würde gerne nochmal einsteigen in das Thema Umrüstungskit. Und hier würde mich Ihre Meinung nochmal interessieren, Herr Schneider. Herr Hacker hat es gerade schon angesagt, diese Kits, die haben eine hohe Qualität. Wie schätzen Sie das ein? Hat so ein Umrüstungskit, das hört sich so ein bisschen nach Individuallösung an, hat es eine Serienreife? Ist es ein Qualitätsniveau, wo Sie sagen, als TÜV, das können wir mit gutem Gewissen unterstützen?
Also ja, davon ist auszugehen, diese Umrüstkits werden ja nur dann für den Straßenverkehr zugelassen, wenn sie die einschlägigen Vorschriften erfüllen. Und sowohl der Originalhersteller, also die Vorschriften über die sogenannte Typgenehmigung nachweisen müssen, haben hier ein entsprechendes Ziel vor Augen. Das gleiche Ziel haben auch die Umrüsthersteller vor Augen und müssen sich dann mit entsprechenden Prüfungen auseinandersetzen, die nachher für beide Fahrzeugsarten, nenne ich das mal, die gleichen Spielregeln herangezogen werden. Also zum einen die Straßenverkehrssicherheit muss nachgewiesen werden, aber auch das ganze Zulassungsrecht und auch die ganzen Emissionsvorschriften, die sind natürlich nachher auch durch einen entsprechenden Umrüster entsprechend nachzuweisen. Wir haben dazu passend, also wirklich auch durch den Input, den wir aus dieser Taskforce mitgenommen haben, unser Merkblatt 764, was wir für Elektroantrieb an den schon länger vertreiben, dann auch nochmal das Thema Wasserstoff publik gemacht. Wir haben jetzt seit gut einer Woche das Merkblatt für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge veröffentlicht, um hier den Umrüstbetrieben auch die Möglichkeit zu geben, diese alternative Antriebsform so anzuwenden, dass sie im Rahmen der Einzelgenehmigung dann begutachtungsfähig wird. Und wie vorhin schon erwähnt, ist es für die Umrüster ja hier das Ziel, im Einzelverfahren den Nachweis zu führen, dass das Fahrzeug verkehrssicher ist und die einschlägigen Vorschriften einhält. Das ist das, wo wir den Fokus drauf legen. Und insofern, um Ihre Frage zu beantworten, die Anforderungen an den OEM sind am Ende des Tages die gleichen, die auch der Umrüster erfüllen muss.
Okay, also da gibt es eine gewisse Sicherheit auch für den Betreiber. Und wenn man sich informieren möchte als Betreiber, egal jetzt ob weiterführend oder zum ersten Mal mit diesen Möglichkeiten, wo kann man sich informieren? Wo findet man diese Informationen bei Ihnen?
Also wir haben einen eigenen Verlag dafür und wir können auch gerne die Links dazu Ihnen an die Hand geben zum Veröffentlichen. Also das sind die beiden Merkblätter 764, 766, Umrüstung auf Elektroantrieb und auf Wasserstoffantrieb entsprechend zu bekommen.
Super, danke Herr Schneider.
Ja, klingt ja weiterhin spannend. Und bevor wir jetzt praktisch mal uns so einen Prozess einer Umrüstung mal genauer anschauen wollen, vielleicht vorab nochmal die Frage, gerade wenn man gehört hat, wie lange so ein Fahrzeug dann doch praktisch im Umlauf ist. Herr Hager, der Vergleich mal Neukauf eines E-Busses beziehungsweise eine Umrüstung auf E-Antrieb. Wie betriebswirtschaftlich sinnvoll ist denn so eine Investition? Ja, vielleicht auch sogar auch ohne Förderung sinnvoll, betriebswirtschaftlich sinnvoll.
Es braucht, da haben Sie jetzt natürlich das Glück, dass Sie mit mir einen Kaufmann hier am Apparat haben, den das Thema Kosten natürlich von Anfang an getrieben hat. Ich habe also die schlichtwege Aussage, wer emissionsfrei fahren will, muss mehr bezahlen, niemals akzeptiert. Ich habe gesagt, wir Menschen können zum Mond und bald schon zum Mars fliegen. Wir werden es auch hinkriegen, emissionsfrei zu fahren, ohne dass es mehr kostet. Und daher ist es nicht wenig verwunderlich, dass die Umrüstung natürlich wirtschaftlich attraktiver ist als die Neubeschaffung. Ich werfe hier eine Zahl mal in den Raum, damit wir auch was zu knabbern haben. Wir sind in etwa 200.000 Euro günstiger als die Neuanschaffung von dem Bus und leisten aber das Gleiche, weil die wichtigen Komponenten, auf die es ankommt, wie Batterie, Antrieb und sonstiges, Elektrik, Elektronik, Pumpen, Kompressoren, auch bei uns Neu- und Serienkomponenten sind. Das heißt, wir erfüllen hier den gleichen Dienst.
Aber ich muss mal kurz nachfragen, Herr Hager. 200.000 Euro, weil Sie die Zahl jetzt in den Raum geworfen, pro Fahrzeug?
Ja, genau, 200.000 Euro pro Fahrzeug. Oh, wollen wir es nochmal langsam wiederholen?
Sehr schön. Das ist anständig.
Aber ganz, ganz wichtig, und das hat uns getrieben, wir wollten auch günstiger sein als der Diesel. Dass die Umrüstung günstiger ist als ein Neufahrzeug, ist ja jetzt, das wäre jetzt ja wirklich schlimm, wenn es andersrum wäre. Aber wir haben es auch geschafft, günstiger zu sein auf Total Cost of Ownership Basis als ein Diesel. Wenn Sie also heute vor der Frage stehen, kaufe ich mir einen neuen Dieselbus oder rüste ich den bestehenden Dieselbus um, dann sparen Sie bei einer Umrüstung auf eine Betriebszeit von 10 Jahren 140.000 Euro, fahren emissionsfrei und das alles noch ohne Förderung gerechnet. Das heißt, mit der Förderung ist es wirklich ein No-Brainer aus unserer Sicht, aber wir stecken natürlich nicht in den Schuhen unserer Kunden drin. Aber das heißt, betriebswirtschaftlich ist es super sinnvoll. Das heißt, wir haben es geschafft, als ein Geschäftsmodell zu heben, das nicht nur die politischen Ziele erfüllt oder die weltklimapolitischen Ziele erfüllt, sondern auch gleichzeitig noch den Geldbeutel schont. Und das ist aus unserer Sicht genau diese Innovationsfreudigkeit, die wir brauchen von Unternehmen, speziell von deutschen Unternehmen, die im Automobilbereich ja weltweit führend sind.
In dem Zusammenhang vielleicht eine Frage, die sich ganz gut anschließt und auch was so die Zusammenarbeit zwischen Umrüster und auch TÜV und Auflagen betrifft. Wie läuft so eine Umrüstung eigentlich ab und wie viel Vorbereitung braucht sowas, wie beratungsintensiv ist dieses Thema? Vielleicht, Herr Hager, wollen Sie kurz starten und dann Herr Schneider mal kurz sagen, an welcher Stelle dann der TÜV ins Spiel kommt?
Ich starte wenig überraschend mit dem TÜV. Also okay. war wirklich war die erste Organisation, mit der wir Kontakt aufgenommen haben, weil wir von Anfang an natürlich sicherstellen wollten, dass das, was wir entwickeln, auch etwas ist, das er noch eine Straßenverkehrszulassung bekommt und auch entsprechend fahren kann. Aber da wird der Herr Schneider nachher sicherlich nochmal was dazu sagen. Wir haben die ersten 3 Jahre mehr als einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben, um ein Kit, ein Umrüstkit zu entwickeln, das auf OEM-Niveau performt und den Automotive-Entwicklungsprozessen zugrunde liegt. Das heißt, alles, was wir entwickelt haben, ist wirklich so, dass wir es in großen Stückzahlen, in Tausender, Zehntausender Stückzahlen multiplizieren können und das in gleichbleibender Qualität, also genau das, was man ja heute von den deutschen OEMs gewohnt ist und so wertschätzt. Wir setzen dort Serienkomponenten ein und diese wiederum werden durch unsere eigens entwickelte Vehicle Control Unit, also das zentrale Steuergerät, das zentrale Gehirn des Fahrzeugs, integriert und damit das Fahrzeug wieder zu einem sicheren und zuverlässigen Leben erweckt. Wenn Sie also diesen Kit geschaffen haben, dann brauchen Sie Umrüstpartner oder Sie machen es selbst. Wir arbeiten mit Partnern, weil wir dadurch schneller in Stückzahlen kommen, wie wenn wir es selber machen. Dann brauchen Sie Umrüstpartner, die einen sehr sicheren Umgang mit Nutzfahrzeugen haben, die mechanisch sicher sind, die einen hohen Qualitätsanspruch haben. Wir setzen hier mindestens die ISO 9001:2015 voraus. Jeder Umrüstpartner wird von uns auditiert. Also wir haben sehr strikte QM-Prozesse auch, weil das Fahrzeug soll ja dann auch wirklich wieder den vollen Lebenszyklus machen. Es soll also die mechanische Langlebigkeit auch gegeben sein und vor allen Dingen die Servicierbarkeit gegeben sein. Es nutzt nichts, wenn Sie ein 10-Euro-Teil auswechseln müssen in 3 Jahren, aber einen Tag lang alles ausbauen müssen, um an dieses Teil dran zu kommen. Das heißt, es steckt hier schon sehr viel drin und da sieht man, was die OEMs eigentlich geleistet haben in den letzten Jahrzehnten. Die haben einfach richtig gute Fahrzeuge geschaffen und wir versuchen mit der Umrüstung hier auf diesem Niveau mitzuwirken, damit es für den Verwender und für den Busbetreiber möglichst angenehm ist in der Umsetzung.
Herr Schneider, ich glaube, dazu haben Sie auch noch was zu sagen.
Ja, also das, was Herr Hager angeführt hat, können wir eigentlich nur unterstützen und auch empfehlen. Wenn sich ein Umrüstbetrieb und das Unternehmen, was Herr Hager hier vertritt, ist ja, denke ich, hier ein echter Vorzeigebetrieb. Aber wir haben ja auch noch mit tatsächlich dem Ein-Mann-Betrieb, der sein Fahrzeug entsprechend umrüsten würde, zu tun. Auch der muss die gleichen Spielregeln erfüllen, wie das der Herr Hager erfüllen muss oder wie auch alle anderen, die ein solches Fahrzeug umrüsten und dann eine neue Betriebserlaubnis haben wollen. Hier gelten die gleichen Vorschriften und auch die gleichen Themen, die anzuwenden sind. Die Garantien muss letztlich dann der Hersteller für das Produkt entsprechend geben. Und je früher man den Kontakt zur Prüforganisation, zum TÜV sucht, desto sinnvoller ist das. Also wie gesagt, die beiden genannten Merkblätter sind für beide Seiten, sowohl für die Prüforganisationen, aber auch für den Umrüster, ein wirklich sehr eleganter Leitfaden, wo alle Themenbereiche, die zu erfüllen sind, und wir fangen da an mit der elektrischen Sicherheit, der Batteriesicherheit, der funktionalen Sicherheit, alles Themen, die man aus der Automobilindustrie kennt, die müssen letztlich durch den Umrüster nachgewiesen werden. Und wie man diese Nachweise erbringen kann und was auf dieser Reise, und so möchte man das fast bezeichnen, und Herr Hager hat es ja auch beschrieben, dass Sie einige Zeit und auch vor allem einiges Geld investieren mussten, um hier Standards zu schaffen, wie Sie die Produktion sicherstellen, wie Sie Elemente, die Sie selber nicht produzieren, die Sie einbauen, die Sie zukaufen, wie dort die Qualitätssicherung sichergestellt werden muss. Das sind alles Punkte, die bei der Einzelabnahme nachher überprüft werden. Hier ist es wirklich angeraten, sehr früh den Kontakt herzustellen, bevor man irgendwelche Dinge verbaut, die nachher am Ende des Tages dann zu einer Negativbegutachtung führen. Also je früher der Kontakt hergestellt wird, desto besser und desto sicherer ist nachher auch dann ein positives Testat bei der Endabnahme.
Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf ein Umrüstunternehmen zu und sage mir, okay, jetzt brauche ich, also ich möchte umrüsten und Finger weg von Eigenarbeit vielleicht, keine Ahnung. Wann wäre ein guter Zeitpunkt, wenn ein Verkehrsunternehmen sagt, ich möchte umrüsten, auf einen Umrüster zuzugehen, beziehungsweise auch vielleicht mal ein kleiner Realitätscheck, wie lange dauert denn so ein Prozess? Vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Info für ein Verkehrsunternehmen, wenn jetzt der Fuhrpark umgerüstet wird, vielleicht pro Fahrzeug, wie dieser Prozess der Umrüstung eigentlich dauert.
Jawohl, also der Umrüstprozess selbst, das heißt die reine Umrüstung, dauert in etwa 4 Wochen, inklusive Ausbau der alten Komponenten des Dieselantriebsstrangs und der Nebenkomponenten bis Einbau. Vorweggeschalten ist eine Instandsetzung des Fahrzeugs. Je nach Alter des Fahrzeugs ist die Instandsetzung mehr oder weniger aufwendig. Aber das reine Umrüsten dauert in etwa 4 Wochen. Und ich hatte hier einen Zettel vorbereitet. Wann ist die richtige Zeit? Jetzt sieht man das hier nicht gescheit. Die richtige Zeit anzusprechen, die ist jetzt gekommen. Weil aus einem einfachen Grund, wenn wir große Stückzahlen machen wollen und die werden wir brauchen in wenigen Jahren, dann ist es wichtig, dass wir jetzt damit starten, weil wir sehen auch gerade bei Neubussen, es ist nicht so, dass man die Flotte innerhalb von wenigen Jahren austauscht. Es müssen viel Arbeiten geleistet werden, es muss Ladeinfrastruktur geschaffen werden, es müssen vielleicht Fahrpläne geändert oder angepasst werden. Das ist also etwas, wo ich sage, allerhöchste Eisenbahn, sich jetzt damit zu beschäftigen. Und gerade mit der Förderung ist es ja auch betriebswirtschaftlich absolut sinnvoll, jetzt die Schritte in die Wege zu leiten.
Ich kann das von den Zeiten, das hat Herr Hager sicherlich bezogen auf jetzt das Umrüstkit, was hier angeboten wird, sehr gut beschrieben. Wenn es Einzelumrüste gibt, die brauchen hier wahrscheinlich ein Stückchen länger. Aber wichtig sind aus unserer Sicht diese Schritte im Einzelnen Stück für Stück quasi durch den Sachverständigen begleiten zu lassen. Also quasi eine Art Kickoff mit dem TÜV. Das ist mein Projekt, mein Plan anhand der jeweiligen beiden Merkblätter 764, 766, die einzelnen Schritte durchgehen und dann iterativ diese Umrüstung nachvollziehen oder beziehungsweise dann durchziehen. Und da wird der eine länger und der andere wird das schneller brauchen. Aber wichtig ist der regelmäßige Austausch zu denjenigen, die nachher die Begutachtung durchführen und das Testat ausschreiben, stellen, verkehrssicher, ja, nein.
Ich glaube, Herr, ich kann mich erinnern, Herr Hager, wir hatten das im Vorgespräch mal besprochen. Vorbereitung ist alles, ne? Die Vorbereitungszeit, die Planungszeit ist nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch als der eigentliche Umbau. Und umso besser die Vorbereitung, umso sicherer am Ende auch das Produkt. Und in dem Zusammenhang noch mal eine kurze Frage, ganz praktisch so aus Betreibersicht. Ist der Wechsel leicht? Wie schulungsintensiv ist so eine Umrüstung?
Für Betriebe, die spezielles Nutzfahrzeug-Know-how bereits haben, im Bereich Bus oder LKW, denen muss ich zum Fahrzeug nichts mehr erklären. Ja, die müssen natürlich geschult werden, was den Verbau der Komponenten betrifft. Die brauchen gewisse Zusatzqualifikationen rund um die Hochvolt-Sicherheit, also Hochvolt-Ausbildungen, aber die brauchen die eh, weil in der Zukunft sowieso E-Fahrzeuge am Markt sind. Da kriegt man innerhalb von, sagen wir mal, 2 bis 3 Monaten so ein komplettes Schulungsprogramm für einen Umrüster, der für uns arbeiten würde, auch durch, wenn er von einem guten Niveau aus startet. Wenn heute jemand sagt, ich wollte mich beruflich schon immer mal verändern und wollte Fahrzeugumrüster werden, und man startet quasi als Quereinsteiger, dann würde ich sagen, das dauert deutlich länger, weil wir natürlich schon auf der Erfahrung aufsetzen, die bereits mit den Nutzfahrzeugen ist. Und das Schöne an der Umrüstung ist ja, die kennen die Fahrzeuge ja sehr gut, weil die Fahrzeuge seit vielen, vielen Jahren im Betrieb haben. Das heißt, man muss ihnen nicht mehr erklären, dass es hier Querstreben hinten drin gibt oder was auch immer. Und dann geht das relativ flott.
Super. Zum Thema Betriebssicherheit und Produktgarantien, da vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Schneider, was es da seitens des TÜVs vielleicht für besondere Anforderungen gibt, um denn genau das zu erfüllen. Und dann vielleicht auch nochmal eine Frage an Herrn Hager, wie hoch ist eigentlich denn im Nachgang so ein Wartungsaufwand eines Umrüsttools? Weil ich denke mal, dass dort andere Wartungszyklen sind als beim Verbrennungsmotor.
Also zu den Garantien, hier ist der Umrüst oder die Umrüstfirma, die Kits in Verkehr bringt, derjenige, der dann für seine Umrüstung, für seine Produkte letztlich die Garantie aussprechen muss. Also hier ist der Umrüster in der Verantwortung. Und je nachdem, das ist hängt auch ein Stück weit von der Größe der Umrüstung ab, muss man auch dann davon ausgehen, dass er tatsächlich auch dann Herstellerfunktion übernehmen kann, aber nicht unbedingt muss. Also der eigentliche Originalhersteller, ob das jetzt nun MAN oder Evobus oder wer auch immer das Basisfahrzeug stellt, je nach Grad und Umfang der Umrüstung muss man sich dann auch damit auseinandersetzen. Das ist aber auch dann eine Frage dann des Umrüsters, wer an welcher Stelle für welche Garantien verantwortlich ist, also wo die Grenzen sind. Und hier ist nach unseren Einschätzungen auch der Umrüster wirklich sehr gut beraten, auch mit den Herstellern im Vorfeld hier Gespräche zu führen, auf welche Teilbereiche seine Umrüstung einwirkt und was für Auswirkungen das auf das Gesamtfahrzeug hat. Also in der Regel sind die Fahrzeuge, die umgerüstet sind, ja schon älter als die eigentlichen 1 bis 2 Jahre normalen Produktgarantien, sodass also die eigentliche Herstellergarantie abgelaufen ist. Gleichwohl könnte es hier Momente geben, wo auch der Hersteller gegebenenfalls noch mit Garantien dienen müsste, der dann aber sagen könnte, naja, also der Umrüster hat mir über dieses und jenes hier eingebaut und deswegen bin ich hier aus der Verantwortung. Das sind Dinge, die der Umrüster vorher klären muss. Ansonsten gilt für die eigentliche Umrüstung, ist der Umrüster mit den Produkten, die er verbaut, in der Garantie und er wird gut beraten sein, die Dinge, die er in seinen Kit einbaut, natürlich einer entsprechenden Qualitätssicherung zu unterziehen, beziehungsweise auch hier nur Zulieferer zu nehmen, die entsprechende Nachweise beibringen können. Aber das ist, denke ich, für einen gut aufgestellten Betrieb ja gang und gäbe.
Herr Hager, vielleicht noch ein paar Anmerkungen zum Wartungszyklus oder zum Wartungsaufwand nach der Umrüstung?
Oder auch vielleicht zum Thema Garantien, ne?
Sehr gerne. Also das Thema Garantien, das spricht mir der Schneider aus der Seele. Das sind die Dinge, die wir ganz am Anfang geklärt haben, überhaupt zu wissen, auf was man sich einlässt. Wird man also einer Produkthaftung gerecht im Falle des Falles, wenn etwas passiert? Das sind die Dinge, die wir, bevor wir auch nur die erste Schraube irgendwo ausgebaut haben, uns sehr, sehr genau angeschaut haben. Die Zeiten sind heute etwas besser. Vor 4 Jahren, als wir begonnen haben, war das Thema Umrüstung wirklich noch so weit weg vom Radar, dass wir uns alles auch selbst aneignen mussten. Da waren Herstellergespräche auch schwierig. Da haben sich die Zeiten auch etwas geändert. Aber das war ganz, ganz wichtig. Und im Sinne der Produkthaftung, und das ist eine Garantie, ist ein wirtschaftlicher Schaden. Eine Produkthaftung geht über wirtschaftlichen Schaden hinaus unter Umständen. Und da spreche ich natürlich als betroffene Person, als Geschäftsführer auch mit dazu. Das heißt, wenn mit unseren Produkten etwas passiert und vielleicht auch noch ein Mensch zu Schaden kommt, dann wird der Staatsanwalt sehr genau hinschauen, was haben wir hier gemacht und wie haben wir es gemacht. Und da haben wir von Anfang an wirklich auf höchste Qualität und höchste Zuverlässigkeit geschaut, von Anfang an den TÜV eingebunden, von Anfang an in der Entwicklung die höchsten Automotive-Prozesse mit rangezogen, die ISO 26262 für funktionale Sicherheit in der Entwicklung mit betrachtet, sodass wir hier, man sagt so schön, nach State of the Art entwickelt haben. Kommen wir zum Gewährleistungszyklus. Das ist nämlich etwas sehr Schönes an Elektrofahrzeugen. Die sind dort deutlich weniger kostenintensiv als Verbrennerfahrzeuge. Erstens mal sind es deutlich weniger Teile und auch deutlich weniger bewegte Teile. Das heißt, wir haben hier weniger Verschleiß. Wir haben nahezu keine Ölwechsel mehr zu tun. Es gibt noch 1, 2 Dinge, wo noch Öl fließt, aber auf alle Fälle im Motor nicht mehr. Und wir haben auch deutlich weniger Bremsenwartung, weil das Elektrofahrzeug ja durch Rekuperation wunderbar verzögern kann. Das heißt, die Bremsen werden auch weniger in Anspruch genommen und müssen weniger getauscht werden. Man hat noch keine allzu großen empirischen Daten rund um den Service bei Elektrofahrzeugen. Dafür ist der Markt noch zu neu. Aber alles, was sich bis jetzt zeigt, geht davon aus, dass wir weniger als die Hälfte der Instandhaltungskosten und Servicekosten haben werden, die wir derzeit bei Verbrennerfahrzeugen aufrufen.
Vielleicht daran anschließend nochmal eine technische Frage. Ganz kurz, Herr Hager, die Batterie ist das Herzstück eines solchen Umrüstungsproduktes. Mit welchem System arbeiten Sie da?
Ich muss Ihnen leider widersprechen, Frau Kube, erkennen Sie
das? Ist nicht das Herzstück. Oh.
Nicht unser Herzstück. Unser Herzstück ist unsere Vehicle Control Unit, die im Prinzip alle Komponenten neu vereint und das Gehirn des Fahrzeugs ist. Aber trotzdem, die Batterie ist immer noch der Rede wert, weil sie ist nämlich das teuerste Bauteil. das den Bus verbauen. Und hier ist besonders darauf zu achten, dass eine sehr hohe Zyklenfestigkeit gegeben ist. Das heißt, viele Entlade- und Beladevorgänge möglich sind, weil erst dann kann ich auch den Batteriepreis ins richtige Verhältnis setzen. Wir setzen hier natürlich Batterien ein, die die ECR R100 entsprechend haben. Das heißt, vollstraßenverkehrstauglich, nicht in einem Prototypenstatus sind oder selbst zusammengebaut sind, sondern von professionellen Batterieherstellern für uns gebaut sind. Wir müssen gucken, dass wir hier sehr effizient arbeiten. Das Kundenfeedback, das wir bis jetzt erhalten haben, ist, dass wir mit die höchsten Reichweiten gemessen an der Batteriekapazität erreichen mit unseren Fahrzeugen. Das zeigt also auch das Zusammenspiel zwischen Batterie und Antrieb und Nebenkomponenten ist etwas, das hier beherrscht werden muss. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Batterie. Was passiert eigentlich damit, wenn sie zu wenig Leistung mehr hat, wenn sie also im State of Health unter 80% geht.
Stichwort Second Life Reuse.
Genau, Second Life, Third Life, es gibt mittlerweile Fourth Life, wo wir uns überlegen, also es gibt verschiedene mobile Anwendungen, die nicht mehr Bus sind, aber trotzdem vielleicht noch passen. Und hier nutzen wir eine Real-Time Data Analysis gemeinsam mit dem Startup Twice aus München, wo wir also genau wissen, wie die Batterie altert, welche Performance sie noch hat, sodass wir im richtigen Moment auch die Batterie dem nächsten Lebenszyklus zuführen können. Aber die Batterie spielt natürlich betriebswirtschaftlich gesehen eine ganz wichtige Rolle und aus CO2-Footprint gesehen mit auch die wichtigste Rolle. Das heißt, wir sollten uns hier die Batterie angucken. Erstens mal, wo ist sie produziert und wie lange wird sie gefahren? Alles, was One-Time-Use ist, ist wirklich out. Also das können wir heute als Gesellschaft nicht mehr bringen. Das ist nicht mehr in Ordnung.
Ja.
Zum Thema Batterie kommt natürlich auch immer die nächste Frage, nämlich die Frage der Ladeinfrastruktur. Da vielleicht auch nochmal eine Frage an beide. Wie kann ein Busunternehmen eigentlich seinen Betriebshof mit Blick auf die Ladeinfrastruktur gleich fit für die Zukunft machen? Und ja, wie vorausschauend muss man eigentlich an dieser Stelle schon sein?
Ja, also aus unserer Sicht gilt es hier für die Unternehmen, je nach Betriebsgröße, immer vorausschauend zu planen. Also in jedem Fall sollte jemand, der seinen Fuhrpark entsprechend umrüstet, für die Fahrzeuge auch die entsprechenden Ladekapazitäten vorhalten. Und wenn man dann mal den ganzen Bogen neben der Umrüstung und der Beladung und anschaut, dann wäre, denke ich auch, wenn man sich die Förderprogramme des Bundes auch hier nochmal anschaut, ist auch nochmal wert, einen Blick auf das Betriebsgebäude zu schauen, inwieweit man hier mit entsprechender Photovoltaik auch den eigenen Strom erzeugen kann. Das richtet sich natürlich nach der Größe der Ausrichtung, aber in jedem Fall sollte man hier ökologisch gesehen gesamtheitlich denken, also sowohl die Fahrzeugeumrüstung als auch für die Stromerzeugung hier auf den entsprechenden Grünstrom idealerweise selbst erzeugt achten, weil ansonsten, das wissen wir alle, je brauner der Strom ist, desto schlechter das Verhältnis. Und insofern der selbst erzeugte Strom von der eigenen Photovoltaikanlage kann hier sicherlich auch helfen. Das hängt von der Größe des Unternehmens ab, wie die Gebäude sind und wie die Ausrichtung ist. Aber wir empfehlen hier einen gesamtheitlichen Ansatz.
Vielen Dank, Herr Schneider. Ich kann nur noch wenig hier hinzufügen. Also wir halten es auch für sehr sinnvoll, dass man von Anfang an eine gute Planung macht, und zwar bis zur Endausbaustufe im besten Fall, aber mit verschiedenen Ausbaustufen. Ich denke, für die wenigsten ist ein sofortiger Endausbau möglich. Das machen nur die ganz großen Städte, die neue Betriebshöfe bauen. Nicht jede Stadt, nicht jede Gemeinde und vor allen Dingen kein privater Busbetreiber kann sich jetzt hier einen neuen Betriebshof hinstellen. Gleichzeitig muss auch der Energieversorger immer noch mitspielen. Das heißt, man sollte sich einen Plan machen, wie wird das aussehen, wenn ich nur noch emissionsfrei, nur noch elektrisch fahre. Und welche Ausbaustufen habe ich bis dahin? Wie kann ich die machen? Und da unterstützen wir von Pepper Motion natürlich sehr, sehr gerne. Wir haben also hier auch die Expertise im Haus vorhanden, sowohl Konzepte zu machen bis zur Endausbaustufe und das dann auch wirklich aktiv mit zu begleiten, auch die Ladeinfrastruktur mitzuliefern. Das machen wir sehr, sehr gerne. Wenn wir nicht in Anspruch genommen werden, auch gut. Wichtig ist hier zu beachten, dass man sich keine proprietären Lösungen anschafft. Gerade das Thema Ladeinfrastruktur ist ein Thema, das ist mit dem Fahrzeug fest verbunden. Es muss auch passen. Und es gibt hier eine Norm, eine ISO-Norm, die 15118, die die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule regelt. Und ich würde allen empfehlen, bei Anschaffung von Ladeinfrastruktur darauf Acht zu geben, dass diese ISO-Norm eingehalten wird. Weil sonst, wenn Sie irgendwann mal andere Ladesäulen hinbauen oder vielleicht andere Fahrzeuge bekommen, es ein erheblicher Adaptionsaufwand nochmal entsteht, hier die Kommunikation und damit den Ladevorgang hinzukriegen. Das heißt, keine proprietären Lösungen bitte auf die Standards setzen, dann macht man auch nichts falsch.
Passt ganz gut der Übergang zu meiner fast letzten Frage heute. Mobilität und gerade nachhaltige Mobilität ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt viele Leute, die da an den Tisch gehören. Ja, es geht bei der Stadtplanung los. Es geht bei baulichen Strukturen los. Es hat soziale Komponenten. Es geht um Ladeinfrastruktur. Es geht natürlich um die Fahrzeuge. Es geht um Technik. Es geht um Digitalisierung. Und wir sind 2017 mit der Bus2Bus an den Start gegangen, um genau all diese Parteien auch vor Ort mal zu vereinen, um ins Gespräch zu kommen und gemeinsam sich innovativ und nachhaltig im Thema Mobilität aufzustellen, vor allem im Hinblick auf die Busbranche. Sie waren 2019 auch dabei, Herr Hager, mit Etrofit. Ich erinnere mich noch, war ein ziemlich großer Andrang bei Ihnen auch am Stand. Und wie wichtig sind für Sie solche Plattformen, also persönlich ins Gespräch zu kommen? Also wie wichtig ist sowas als Inspirationsquelle und wie nutzen Sie solche Veranstaltungen wie die Bus2Bus für Unternehmen?
Wir und vor allen Dingen ich persönlich vermisse ja diese Messen und Veranstaltungen jetzt mittlerweile wirklich richtig arg, weil sie einfach hervorragend sind zum Austausch, zum Netzwerken, zum Fachsimpeln auch. Und insbesondere vermisse ich wirklich die Bus2Bus. Die Bus2Bus 2019 war unsere erste große Messe, wo wir als damals Etrofit dort waren, mit vielen bewundernden und nicht bewundernden Augen, die an uns vorbeigeschlichen sind.
Skeptischen Blicken vielleicht auch.
Auch das mit dazu, ja, und einem Bundesverkehrsminister, der uns auf dem Stand besucht hat. Also es waren ganz, ganz tolle Momente und nicht zuletzt ja dahingehend geändert, dass ich mich auf der Bühne bei der Aftershow-Party wiedergefunden habe und noch ein Lied von AC/DC performen durfte.
Ja, also wir hatten das große Vergnügen, Sie auch wirklich als Mensch der Kultur und als Künstler kennenzulernen. Das war für uns auch ein sehr bleibendes Erlebnis.
Und dann vielleicht können wir auch dazu mal noch einen Podcast machen.
Richtig, genau.
Auch einiges zu erzählen. Ich will hier nochmal wirklich die Bus2Bus loben, auch für uns als neuen Marktteilnehmer. Und wir werden ja nicht überall mit offenen Armen empfangen. Ist es wirklich so, dass wir ganz, ganz tollen Support immer bekommen haben. Ja, dass es für uns eine super Messe war, ein perfekter Einstieg in die Branche eigentlich war. Wir haben es sehr bedauert, dass wir dieses Jahr nicht physisch, ich war zwar physisch anwesend, kurzzeitig, aber physisch die Messe haben und freuen uns wirklich auf die nächste und kann nur ein großes Lob an Sie, Frau Kube-Erkens, und Sie, Herr Strauch, und Ihr gesamtes Team wiedergeben. Das war hervorragend organisiert, man hat sich sehr gut aufgenommen gefühlt und ich kann sagen, wir kommen wieder.
Super, eigentlich müsste man an dieser Stelle aufhören, Rainer.
Eigentlich schon.
Aber ich freue mich sehr, dass Herr Hager unsere Sehnsucht so ein bisschen teilt nach persönlicher Kommunikation und ich hoffe, dass wir, also ganz klassisch, dass wir das im nächsten Jahr, wir sind ganz optimistisch und überzeugt, dass wir das im nächsten Jahr im April machen können und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle, die uns hören, wir sind immer bestrebt, wirklich total aktuell mit unseren Themen zu sein und wirklich die Themen zu adressieren, die Branche betreffen, auch da, wo es knirscht oder da, wo jemand mal sagt, mal von seinen Erfahrungen berichtet und sagt, hier habe ich mir vielleicht irgendwie, hier habe ich verbrannte Erde hinterlassen, es ist schief gegangen und diese Erfahrung auch weiterzugeben an Unternehmer, Kollegen und das wollen wir im nächsten Jahr im April auf jeden Fall auch nochmal stärken. Und insofern freuen wir uns auf den 27., 28. April nächsten Jahres.
Genau, und bevor ich nochmal die finale Frage dann nochmal an Herrn Schneider stellen möchte, noch ein ganz kurzer Ausblick an beide vielleicht mal. Das Thema Umrüstung betrifft ja im Augenblick eher den ÖPNV. Wie sieht es da vielleicht auch im Reise- oder im Tourismus aus? Weil wir werden ja nicht nur Zuhörer haben, die jetzt nur ÖPNV machen, sondern vielleicht auch hört der ein oder andere zu, der Bustouristik anbietet. Und vielleicht auch nochmal, Herr Hager, planen Sie dann auch schon eine Wasserstoffumrüstung?
Ich hätte noch so viel zu erzählen, Herr Strauch, aber also auch das Thema Reisebusse ist etwas, das wir natürlich im Fokus haben. Zugegeben, die Stadtbusse sind von ihrem Einsatzzweck einfacher zu gestalten, weil sie jeden Tag die gleiche Linie fahren oder zumindest auf festgelegten Linien fahren. Im Reisebus ist es nicht immer so, aber es gibt auch Reisebusse, die auch jeden Tag eine feste Linie fahren. Und auch hier sind wir am Vorbereiten, ein erstes Kit zu haben, das für den Reisebus bis 300 Kilometer wunderbar funktionieren wird. Wir arbeiten auch bereits an Wasserstofftechnologie, also an der Brennstoffzelltechnologie. Und diese mit in Verbindung genommen, wird uns reichweitenmäßig dann erstmal wenig Grenzen mehr gesetzt werden. Das, glaube ich, wird dann auch im Reisebusverkehr nochmal ordentlich durchschlagen. Und wenn man sich die europäischen Bestandszahlen von Bussen ansieht, dann sieht man ja, dass wir mehr Reisebusse im Verkehr haben als Linienbusse. Das heißt, hier tut sich nochmal ein ganz, ganz anderer Markt auf. Aber da ist auch infrastrukturell noch einiges zu tun. Ich bin erst mit einem Wasserstoffauto unterwegs gewesen. Es gibt zwar Tankstellen und ich habe mein Ziel auch erreicht. Wenn aber eine Tankstelle mal ausfällt, was manchmal auch passieren kann, dann tut man sich nicht mehr ganz so leicht, weil den Wasserstoff hat der Bauer ums Eck eben nicht, eine Steckdose aber schon. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber da sind wir auf einem guten Weg. Die Politik pusht das ja auch sehr, auch in ganz Europa. Und spannende Zeiten, die wir vor uns haben.
Ja, vielen Dank. Ja, Herr Schneider, vielleicht nochmal Sie kurz als Schlusswort, als Technikexperte, als TÜV-Vertreter. Welchen wichtigen Tipp können Sie noch Verkehrsunternehmen beim Thema Retrofitting grundsätzlich mit auf den Weg geben?
Also vom Prinzip gilt das bereits Gesagte. Also sehr früh, sobald die Idee letztlich im Kopf versprießt, sollte man eigentlich schon den Weg zur Prüforganisation wählen, weil das eigentlich der Partner oder die Partner sind, die alles, was die technische Sicherheit und die Erfüllung der Vorschriftsmäßigkeit, weil das ist das, worauf es nachher, wenn das Fahrzeug nach der Umrüstung oder durch die Umrüstung verliert, es ja seine Betriebserlaubnis und es kann erst dann wieder zugelassen werden, wenn der Nachweis erfolgt ist, dass das Fahrzeug vorschriftsmäßig wieder ist. Und durch diese Begutachtung erfolgt dann erst wieder die Zulassungsfähigkeit. Also so muss man sich das ein Stück weit vorstellen. Also bevor man die Veränderung vornimmt, sollte man hier den Weg der Umrüstung mit dem TÜV letztlich gemeinsam gehen. Wir hatten schon erwähnt, unsere Merkblätter 764, 766, Elektro- und Wasserstoffantrieb bilden hier eine aus unserer Sicht wichtige Grundlage. Hier werden alle Tipps gegeben, was das Thema Batterie-Lademanagementsystem oder Batterie-Management-System, elektronische Sicherheit, funktionale Sicherheit, Verkehrssicherheit, alle Vorschriften, die überhaupt ein solches Fahrzeug erfüllen muss, also Stichwort Rekuperation, Nachweis der ausreichenden Batterie-Ladekapazität und. Das ist ein sehr bunter Blumenstrauß, der hier nachzuweisen und zu erfüllen ist. Und bevor man da irgendwas in die falsche Richtung entwickelt oder aber auch falsche Segmente zukauft, ist der Weg, wie gesagt, vorher zum Experten, denke ich, der richtige. Wir als Verband vermitteln hier gerne, also wenn es interessierte Kunden gibt, die hier Fragen haben, stellen wir gerne den Kontakt zu den technischen Diensten unserer Mitglieder her. Aber das ist aus unserer Sicht die wichtigste Empfehlung, die wir hier mitgeben können.
Dann bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner heute. Herr Hager, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich nehme für mich mit, also Umrüstung ist aus Herstellersicht kein kurzfristiges Thema. Das ist ein interessanter Markt, mindestens für die nächsten Jahrzehnte. Und aus Betreibersicht ist Umrüstung betriebswirtschaftlich durchaus überlegenswert und sollte eigentlich nicht auf die lange Bank geschoben werden. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank für heute. Bleiben Sie gesund, uns gut gewogen und vielen Dank, dass Sie dabei waren heute bei Bus to Talk, unserem Podcast.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wunderbar. Ich glaube, wir konnten einen ganzheitlichen Einblick gewinnen von Ihnen beiden und auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen beiden. Vielen Dank, Herr Schneider, für das angenehme Gespräch. Wir werden uns in einem der nächsten Taskforce-Runden wahrscheinlich wiedersehen. Und Grüße in die Hauptstadt. Bleiben Sie gesund.
Ja.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja. Wiederhören.
Danke. Ja, somit schließen wir auch diese Podcast-Episode. Wir laden Sie auch weiterhin ein, unseren Podcast zu hören. Also, please stay tuned.
Wir hoffen, es hat euch gefallen bei Bus2Talk, dem Podcast der Bus2Bus. Wir laden euch ein, auf unserer Website sämtliche Episoden auch nachzuverfolgen unter www.bus2bus.berlin. Dort gibt es auch alle Infos rund um die Bus2Bus und alle unsere Veröffentlichungen.
Informationen zu unseren Gästen bzw. auch zum Thema Umrüstung heute findet ihr natürlich auch in der Shownote. Guckt da ruhig mal rein. Und auch wie immer bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns über jedes Abo unseres Podcasts.
In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Kerstin Kube-Erkens, Rainer Strauch. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Bus2Talk, der Podcast der Bus2Bus. Thank you.